Herzlich willkommen zu der heutigen «Mach dein Ding»-Folge. Heute rede ich mit dem Thierry Kneisler, einem Co-Gründer und ehemaligen CEO von Twint. Also einer Firma, die jeder kennt, die unglaublich erfolgreich ist. Und der Thierry hat hier seinen Teil dazu beigetragen und weiss darum definitiv, von was er redet. Der Thierry hat sich, nachdem er bei Twint ausgeschieden ist, um das Thema Strategie gekümmert und ist da absoluter Experte. Und in diesem Gespräch rede ich mit ihm auch darüber, was ist eigentlich eine Strategie, was macht eine gute Strategie aus, was macht allgemein eine erfolgreiche Firma aus. Und das Gespräch ist wirklich extrem wertvoll, hat ganz viele Tipps drin und es lohnt sich, das zu hören, auch wenn das bereits vor ein bisschen mehr wie 2 Jahren das erste Mal ausgestrahlt worden ist. Darum wünsche ich dir jetzt viel Spass bei dieser Folge mit dem Thierry Kneisler. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird präsentiert von Bexio, der führenden Schweizer Business-Software für KMUs und Selbstständige. Bexio ist mehr als nur Buchhaltung. Alles digital, alles unkompliziert. Und für einen reibungslosen Start bekommst du als «Mach dein Ding»-Hörerin exklusiv den Basis-Setup-Service im Wert von 220 Franken geschenkt. Jetzt testen und profitieren. Alle Details und den Link gibt es in den Shownotes. Mach kein Büro auf, mach dein Ding.
Hallo Thierry, schön, dass du euch geht's dir.
Salut Nico, merci für die Einladung. Mir geht's wunderbar, es ist ein schöner Morgen. Und ich freue mich, die Themen mit dir zu diskutieren.
Ja. Mittlerweile ist ja auch in der Schweiz schön Wetter, oder?
Absolut, ja. Wir müssen rausschauen, da hier Sonne wird wieder ein warmer Tag.
Perfekt. Ich habe im Intro gesagt, du bist Co-Gründer und Ex-CEO von Twint. Ich möchte aber in diesem Interview heute nicht jetzt zu fest auf das eingehen, sondern wer vielleicht die Entstehungsgeschichte von Twint möchte hören, empfehle ich das Interview beim Finanzfabio, beim Kollegen von mir. Das war Episode 2 in der Staffel 3. Dort haben wir lange über die Entstehungsgeschichte geredet und wie du das damals gegründet hast. Heute geht es mir mehr um das, was ich, wenn ich deine Webseite anschaue, dein LinkedIn-Profil anschaue, habe ich das Gefühl, das, was sich bei dir so durchzieht über all die Jahre, ist Thema Strategie. Mhm. Und ich möchte ein bisschen über das reden und meine allererste Frage, was ist Strategie?
Ja, das ist gerade eine Podcast-füllende Frage, aber machen wir es einfach kürzer. Nein, Strategie, es gibt x Definitionen. Oder für mich ist Strategie zu wissen, woher das ich will, mit einer Firma oder kannst am Schluss kann man Strategien machen für einzelne Leute, spielt gar nicht so eine Rolle. Woher denn sie will mit etwas und dann eigentlich fast wichtiger und wie komme ich denn wirklich dorthin, sprich, wie kann ich das dann umsetzen, weil es ist häufig am Letzteren, wo Strategien scheitern, es ist nicht an den guten Absichten, sondern am wirklichen Doing. Mhm. Das ist eigentlich das, eine relativ bewusste, breite Definition, ja, weil es einfach halt weil es halt so ist und halt eine gewisse Komplexität hat.
Was nimmst du da für einen Zeithorizont im Normalfall, wenn du sagst, woher das ich will? Also, das heißt, es ist ein 10-Jahres-Ziel oder ein Ziel, das irgendwie wirklich 100 Jahre in der Zukunft liegt? Oder auf was schaffst du da her?
Ja, also das ist 100 Jahre oder 10 Jahre sind in ganz spezielle Firmen, oder? Wenn man da irgendwo wenn da in ÖV reingehst und irgendwie neue Bahnstrecken oder neue Tunnel bauen musst, dann rechnest du in diesen Dimensionen. Aber ganz für die allermeisten sind das kürzere Zyklen. Vielleicht so die langfristige Ambition, die er will, so 5 Jahre, 6 Jahre und er aber dort die nächsten Umsetzungsschritte ändert, 2, 3 Jahre. Weil die Welt halt einfach viel flexibler geworden ist in den letzten Jahren. Genau, das ist so der Horizont.
Hat sich in dieser Zeit, also du bist ja auch in der Geschäftsleitung bei der PostFinance, oder? Mhm. Okay. Das ist schon ein bisschen länger zurück. Hat sich in dieser Zeit der Zeithorizont also auch verkürzt, dass du vor 20 Jahren eher noch längere Zeithorizont gerechnet hast und du merkst, wie das immer kürzer wird?
Ja. Also dann vor 20 Jahren haben wir entweder klassisch dann mit 5-Jahres-Zyklen gerechnet und heute würde ich glaube das gleiche ändern mit 2-Jahres-Zyklen machen.
Okay. Mega spannend. Ich habe vorher gesagt, was alles in deinem LinkedIn-Profil steht, was du alles machst. Du bist Verwaltungsrat in verschiedenen Firmen, du bist Advisor, Berater, Investor, Dozent. Wie sieht so der Alltag aus? Du hast so viele verschiedene Rollen. Wie sieht dein normaler Alltag aus?
Ja, mein Alltag sieht ich sage immer, es sieht gar nicht so viel anders aus als früher noch bei Bosch Finance oder bei Twint. Oder? Ja, nicht, man hat ja dort verschiedene Projekte. Es ist ja nicht so, dass man von morgen bis am Abend ein Thema arbeitet. Und jetzt habe ich halt einfach verschiedene Firmen, wo ich mit unterwegs bin. Es ist eigentlich nicht völlig anders. Mein Alltag sieht so aus, dass ich meistens, ja, ich würde sagen, 4, 5 Meetings habe. Klassisch, wie wir auch hier machen, von denen, wenn wir jetzt 5 haben, habe ich 3 bis 4 online und 1 vielleicht noch physisch. Und einfach halt zu den einzelnen Themen. Manchmal sind das 2 Verwaltungsratssitzungen oder ist noch ein Beratungsmandat oder machen mal etwas in Ausbildung. Aber das ist sowieso. Ich glaube, so pro Tag beschäftigen mich eben so 4, 5 von diesen verschiedenen Mandaten, die ich habe. Ja, und dann kommen natürlich auch E-Mails und so weiter. Also in dem Sinn nicht so spektakulär.
Und wie teilt sich das auf der Einkommensseite, wenn ich frage darf? Weißt du, welche Rollen bringen dir wirklich ein Einkommen? Was ist vielleicht eher Hobby oder etwas, was du gerne machst?
Ja, yeah, dort ist eine sehr gute Frage, die mich früher stark beschäftigt hat. Jetzt habe ich mich inzwischen so ein bisschen eingependelt. Ich probiere, oder ich habe 50% von meiner Zeit sind wirklich so ein bisschen im Bereich Verwaltungsratsmandat und sonstige Mandate. Ein Grossteil von denen wird entschädigt wie Aktien. Das heisst, da fließt Cash mal gar nichts. Vielleicht einmal gibt es ja etwas, aber vielleicht gibt es auch mal nichts. Oder? Und die anderen 50% teilen sich auf, bei 20% die Ausbildung, eben, du vorhin gesagt hast, Strategy Champion. Und etwa so 30% so klassische Beratung. Und dort gibt es Einkommen, oder? Beratung ist das Klassische, das ist Zeit gegen Geld, oder? Und die Ausbildung funktioniert inzwischen ökonomisch auch gut. Das ist typischerweise, ist immer der Aufbau von einem Lehrgang ist intensiv. Das haben wir abgeschrieben, das ist durch gewesen. Und von dem her ist das jetzt sehr gut. Also in dem Sinne so ein bisschen, ja, wenn ich es zusammenfasse, verdiene ich viel mit 50% der Zeit, verdiene ich meinen Lebensunterhalt und das funktioniert.
Und verdienst du in dieser Zeit so gut, dass du davon kannst leben? Oder hast du einfach dein Leben so eingerichtet, dass du nicht so viel brauchst?
Nein, also gut, am Schluss haben wir beides, oder? Am Schluss ist, man sagt immer, du baust das Vermögen nicht unbedingt auf, indem du es viel verdienst, sondern indem du weniger ausgibst, als du verdienst, oder? Das ist immer noch eine relative Grösse, oder? Aber nein, es ist, wir leben gut, wir leben jetzt sicher nicht luxuriös, das suche ich aber auch nicht, aber jetzt auch nicht so, dass jeder Franken muss umkehren.
Schließlich bist du ja auch noch Investor. Machst du das vor allem dann in Kombination mit dem Verwaltungsratsmandat? Also das heißt, wenn du noch mit investierst, willst du auch in den Verwaltungsrat und können mitreden? Oder tust du auch in Firmen nur investieren und nur dein Geld rein, wo du nichts damit zu tun hast?
Ja, entweder zuerst, oder es ist meistens umgekehrt. Dass ich eigentlich, häufig werde ich zuerst angefragt für den Verwaltungsrat. Und dann mache ich das. Und wenn ich dann sehe, ja, mal, das, oder ich mache es dann, wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, oder? Wenn ich eine spannende Geschichte sehe. Und dann gibt es ja dann meistens irgendwelche Finanzierungsrunde, dann mache ich dann mit. Das ist entweder. Also meistens, ja, es ist ein Connex. Ich habe vielleicht, was habe ich jetzt, ja, vielleicht so 10 Orte investiert und ich glaube, bei einem habe ich keine offizielle Rolle und bei den anderen habe ich auch eine Rolle. Also bei dem ist das ist schon für mich wichtig, dass ich auch irgendwie mein Wissen kann reingeben.
Jetzt hast du gesagt, eine Geschichte muss interessant sein und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die denkt, nach dem Interview, der Thierry könnte ich mal anfragen für ein Verwaltungsratsmandat. Was muss denn für dich gegeben sein oder was heisst für dich, es muss ein spannender Case sein, es muss interessant sein, dass du sagst, mal, ich bin bereit, da ein Verwaltungsratsmandat zu machen, nur gegen Aktien ohne direkte Bezahlung. Was muss denn der Hintergrund sein?
Ja, also es muss einmal ein Thema sein, das mich interessiert. Ich kann nicht darüber reden, aber es ist mal etwas. Und es kann durchaus ein neues Thema sein. Also ich bin jetzt bei 2 MedTech-Firmen dabei, wo überhaupt nicht mein Thema ist. Das ist, muss nicht etwas sein, was ich schon kenne, aber einfach irgendwie das Thema muss mich packen. Inhaltlich. Das ist mal das Erste. Dann muss das Team funktionieren, das heisst, ich muss auch das Gefühl haben, auch mit den Leuten macht es so Freude, weil man arbeitet dann doch relativ eng zusammen. Und was es auch braucht, ist ja wirklich so der Glaube daran, oder mein Glaube daran, dass das etwas werden kann. Und das ist auch noch ein bisschen schwierig, das heisst, nicht nur eine schöne Idee, wenn man dann sagt, oh, aber irgendwie kann das gar nicht ein grosses Geschäft werden, wo es einfach nicht viel Potenzial hat, dann interessiert es mich auch nicht so. Sondern muss wirklich das Potenzial da sein und das heisst natürlich auch, der Markt muss da sein, muss bereit sein für Veränderung und, und. Aber es ist so, natürlich gibt es noch andere Sachen, aber das sind so Kernelemente, die für mich wichtig sind. Und vielleicht noch etwas Weiteres, oder was für mich noch wichtig ist, dass ich wirklich auch, ja, das ist auch das Gefühl, ich kann mir etwas beitragen, oder? Wenn es da nicht funktioniert, wir haben ja schon Anfragen gehabt, ach komm, investier doch, ja, so also gut, wenn der Verwaltungsrat was wäre, dann wirst du halt noch, und dann sage ich, nein, das bringt nichts, oder? Einfach nur ein Mandat, für das man investiert, das ist nicht die Idee von so.
Okay. Mega spannend. Du hast jetzt bei Twint die Rolle als CEO am Anfang. Und vorher bist du bei der PostFinance in der Geschäftsleitung gewesen. Und jetzt bist du auf der anderen Seite im Verwaltungsrat. Ich kann mir vorstellen, dass viele Gründerinnen und Gründer denken, ja, irgendwann mal eben so ein paar Mal Verwaltungsratsmandat, das wäre doch cool, noch ein zusätzliches Einkommen, mein Wissen weitergeben. Wie ist die Rolle getrennt? Also weißt du, was macht der Verwaltungsrat jetzt effektiv oder was macht er vielleicht anders im Vergleich zu einem CEO? Weil häufig hast du ja am Anfang beide Rollen. Wenn du so mal gründest, bist du irgendwie ja Verwaltungsrat und Geschäftsführer in einem. Wo ist die Trennung nachher effektiv mal?
Ja, das ist sicher. Bei Startups ist die Trennung eher noch fließender als bei grossen Unternehmen. Oder? Bei grossen Unternehmen ist es dann relativ klar, da ist Verantwortlichkeit und. Dort ist es viel, also bei grossen Unternehmen ist es viel mehr, der CEO und Geschäftsführung. Die schlagen häufig eine Strategie vor oder wir arbeiten zusammen und können dann eigentlich sagen, wie sie dran sind an der Umsetzung. Oder? Bei den Startups ist es im Grundsatz eigentlich ähnlich. Oder? Das ist ja Anforderungen, die gibt es auch. Nur dort schafft man viel eher zusammen. Oder? Man schafft viel eher zusammen. Man tut häufig Strategien zusammen entwickeln, und zwar wirklich teilweise auch in Workshops. Also, es ist nicht irgendwie so, dass Geschäftsleitungen kommen und sagen, wir wissen genau, wo wir hinwollen, sondern nein. Und das macht dann auch guten Verwaltungsrat aus, wenn eben die Geschäftsführung dann auch das Wissen, das dort da ist, abruft und auch einbezieht und auch braucht, oder? Sagen, hey, ihr wisst auch ganz viel, helft uns bei Strategieentwicklung. Und dann ist der Verwaltungsrat dort viel aktiver auch involviert in der Umsetzung. Nicht im Sinn von, dass man dem CEO oder CEO reinredet, sondern dass die von sich aus kommen und sagen, hey, hilf uns, mit dem Kunden zu reden und du uns die Tür dort auf und hey, wir brauchen jetzt im Moment gerade irgendeinen Experten im Finanzwesen, kennst du jemanden, oder? Also das sind die Verwaltungsräte, die auch gut funktionieren, wo wirklich man als Geschäftsführung oder als CEO das Potenzial, das da ist, abruft, oder? Weil man hat ja dann häufig zu wenig, oder man hat immer zu wenig Ressourcen, das ist ja das Problem. Man hat immer zu wenig Ressourcen, man hat auch häufig wenig Spezialwissen, sei es gerade im Legal und im Finance, vielleicht ganz spezifisch, und da kann man vom Verwaltungsrat profitieren. Das ist sehr stark, sehr starkes Miteinander. Vielleicht eins, was ich noch merke, aber das ist insbesondere dort, wo ich in der VRP bin, oder? Dort hat sehr viel was zu tun, so mit, da ist man dann fast Coach von der CEO. Also.
Und was ist jetzt in einem funktionierenden Verwaltungsrat oder welche Rollen braucht es vielleicht in einem funktionierenden Verwaltungsrat? Du hast eben etwas angesprochen, wo ganz häufig dann irgendwie dabei ist, ist so der ganze Rechtsaspekt, Legal-Aspekt, dass halt dort irgendwie Anwälte in so Verwaltungsräten sind. Was gibt es sonst für Stellen, wo wir besetzt werden, dass das wirklich kann fruchten?
Was ich sicher sinnvoll finde, dass wir der Verwaltungsrat wirklich nach den Fähigkeiten zusammensetzt, also ganz bewusst zusammensetzt. Also nicht das, was man häufig aus der grossen Verwaltungsrat noch kennt. Also nimm nicht einfach die nächste Person, die du noch kennst oder wo du gerne wieder in der Nacht isst, sondern nimm wirklich Skills. Und was wichtig ist, dass man eine Person, zwei Personen aus der Industrie hat. Also die wissen, wie die Industrie funktioniert, wo man drin ist. Jemand, der Finanzrecht hat, das sind meistens zwei Personen, das macht Sinn. Legal macht dort Sinn, wo es in einem regulatorischen Umfeld ist. Oder? Sonst kann man das häufig auch einkaufen, das Rechtsding. Das ist dann manchmal schon ein bisschen viel. Und was heutzutage halt einfach immer wichtiger wird, die ganze Marketing-Geschichte. Oder? Marketing, das Sales-Marketing, wo am Schluss muss man verkaufen. Das ist das, was viele Firmen nicht unbedingt im Blut haben, ne? Dass man das nicht drin hat. Ja, und was dann auch, wenn man natürlich mehr international geht, was auch viele Firmen dann wollen, dass man auch internationale, also, dass man jemanden drin hat, der weiss, wie eine Internationalisierung funktioniert.
Was irgendwie schon gemacht hat.
Ja, genau. Und von diesen Leuten gibt es nicht allzu viel. Die sind sehr, sehr rar. Was erfolgreich gemacht haben, es schon viele, aber was dann auch gut gemacht haben. Genau.
Jetzt ein normales KMU in der Schweiz häufig ist ja Inhaber gleich Verwaltungsrat und irgendwie Geschäftsführung. Also eben auf der einen Seite gibt es die Startups, die schnell wachsen wollen, vielleicht wollen internationalisieren, die dann häufig so einen professionellen Verwaltungsrat probieren aufzubauen. Und dann gibt es aber, glaube ich, den Großteil von allen Unternehmen in der Schweiz sind eigentlich KMUs, wo das die gleichen Personen sind, wo einfach Geschäftsführung, Verwaltungsrat, weil man es offiziell muss trennen, aber in Wirklichkeit machen es da immer die gleichen. Würdest du denen aus deiner Erfahrung aus jedem KMU eigentlich raten, mehr aus dem Verwaltungsrat zu machen und dort probieren, sich professioneller aufzustellen, um sich noch mehr Know-how reinzunehmen? Auch wenn ich jetzt nicht den Anspruch habe, möglichst schnell zu machen, möglichst gross zu werden, sondern vielleicht mehr einfach das, was ich habe, zu optimieren, die Rentabilität ein bisschen zu steigern, noch ein bisschen grösser zu werden.
Also meine Antwort ist relativ klar, ja, das würde jedem raten. Es geht vielleicht gar nicht unbedingt um Professionalisierung, sondern einfach, dass man einen Aussenblick hineinholt. Oder? Dass man mal, weil das ist häufig unangenehm, oder? Weil die Leute natürlich da reinkommen und man muss sich halt auch beweisen, wenn der Verwaltungsrat ist von aussen. Das heisst, wie beweist man sich, indem man Fragen stellt, indem man kritische Fragen stellt. Oder? Und wo man natürlich dann als Inhaber muss Antworten darauf haben. Aber zumindest in meiner Erfahrung ist der Diskurs, der bringt die Firma weiter. Weil es ist ja nicht so, dass jede Firma hat Sachen, die sie nicht super machen. Oder? Das gibt es. Also, die super, super Firma, die von den Inhabern genial geführt werden, und niemand mehr kann irgendetwas besser machen. Vielleicht gibt es zwei, drei auf der Welt, aber viel mehr auch nicht. Oder? Mhm. Also man kann unbedingt lernen von dem. Oder? Und das heisst auch nicht, dass man Verwaltungsrat reinnimmt von aussen, der nicht kritisch ist, dass die gegen ihn sind, sondern die wollen ja helfen, dass es dieser Firma besser geht in Zukunft. Mhm. Also, das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Und zumindest ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, oh nein, das war jetzt mühsam gewesen, dass wir da noch zusätzliche Leute reingeholt haben von aussen.
Okay, gut. Spannend zu wissen. Du begleitest so viele Firmen, eben teilweise sehr nah, sehr eng als Verwaltungsrat, manchmal vielleicht ein bisschen loser einfach als Berater. Gibt es Parallelen, die du siehst, die den Erfolg ausmachen? Also die Sachen, die einfach alle richtig machen oder die dazu führen, dass es Erfolg gibt. Und dann die nächste Frage, vielleicht wolltest du es gerade gemeinsam beantworten, auch vielleicht Fehler, die alle machen, die irgendwie dann zum Misserfolg führen.
Ja, ja, es gibt verschiedene, also gell, das ist immer meine Erfahrung, halt, das ist wirklich universell, so ist es schwierig. Aber ja, wenn ich jetzt mehr angefangen mit der Strategie, oder, ich habe schon das Gefühl, und auch schon meine Erfahrung, das ist mal die Basis, dass man wirklich eine solide und auch irgendwie umsetzbare Strategie muss haben. Das ist mal so eine Grundbasis, das heisst, das ist, es gibt das Sprichwort, oder, wenn ich nicht weiss, woher ich will, dann gibt es eben 100 Wege. Oder, und das kann nicht das Ziel sein. Oder. Also ich muss zuerst wissen, woher ich will. Für das muss ich auch recht gut wissen, wo stehe ich eigentlich. Also ich muss ehrlich gegenüber mir selber sein, hey, was kann ich nicht, wo muss ich mich verbessern und wo ist es vielleicht auch okay, jetzt gibt es, dass ich eben dort nicht stark bin. Das ist auch okay. Also so ein bisschen der selbstkritische Blick, was ich die Erfahrung gemacht habe, dass die irgendwie eine Spur paranoide Zukunft schauen. Oder? Durchaus optimistisch, aber hey, immer noch mit dem Blick schauen, hey, was könnte alles nicht gut kommen. Die sind eigentlich meistens recht gut unterwegs. Die sind recht, weil sie einfach sich besser vorbereiten auf Sachen, die dann nicht gut kommen können, so Krisenthemen. Was ich ganz klar die Erfahrung gemacht habe, und da schaue ich inzwischen schon viel mehr drauf, ist das Thema, sag ich mal, ist man bereit, als Geschäftsführer, als Gründer oder als Ding Ratschläge entgegenzunehmen? Und war etwas machen, dann mitnehmen. Es ist immer so, dass alle, ja, kommt, erzählt. Wir wollen wissen, was ihr wollt als Verwaltungsrat, wenn ihr aber dann merkt, hey, man bringt Themen, Und die werden alle werden so beantwortet, im Sinne von, nur die Antwort ist nur, ja, das macht keinen Sinn, weil ich es ja schon so mache. Also wenn ich alles abgelehnt wird, oder, das ist nicht gut. Also dort habe ich auch schon gesehen, dass mehr Sachen durch das zu Boden sind gegangen, oder? Das ist sicher ein Element. Auf der anderen Seite, was ich auch merke, ist, was wichtig ist, dass man einfach seine Industrie versteht. Man kann auch durchaus als Startup eine Strategie fahren, wo man sagt, man schafft mit der Industrie zusammen oder man schafft gegen die anderen Industriepartner, das ist alles okay. Aber ich muss verstehen, wie die Industrie funktioniert. Dort habe ich auch schon Beispiele gesehen, die nicht gut gekommen sind, wo man einfach im Nachhinein muss sagen, hey, man hat einfach nicht verstanden, wie das funktioniert. Und er wird halt einfach am Schluss weggeschwert. Das sind so Elemente, die sind wahnsinnig systematisch zusammentreten, aber das sind so die wichtigsten. Natürlich neben, das ist klar, das Team ist wie immer, wenn je kleinere Firma ist, desto wichtiger hängt es nochmal von einzelnen Leuten ab. Aber ich glaube, die Abhängigkeit geht in den ersten 3-4 Jahren. Es ist illusorisch zu meinen, dass man die wegbringt. Oder? Man hat halt einfach die Abhängigkeit und wenn die Gründer irgendwann mal sagen, wir wollen es nicht mehr oder können nicht mehr und so weiter, ja, das ist das Ganze. Das ist kritisch. Oder? Aber das Risiko bringst du nicht weg.
Okay. Also wieder natürlich Strategie, dein Steckenpferd, wo ganz, ganz wichtig ist. Hast du den Lehrgang Strategy Champion? Wie ist der aufgebaut? Was lehrt man da? Für wer ist der gemacht?
Genau, der macht mit schon seit 3 Jahren. Also wir haben jetzt schon 6 Mal gemacht. Also wir können inzwischen schon sagen, dass es funktioniert. Das ist, genau. Ja. Wir haben vielleicht 2 Varianten. Die eine Variante, die wir schon lange machen, das ist wirklich für die Leute, die Strategien müssen entwickeln müssen. Die eigenen Auftrag, oder müssen und wollen entwickeln. Das heisst wirklich, die bekommen einen Auftrag, entweder in einer grösseren Firma oder sie selber Geschäftsführer und sagen, so, jetzt mache ich eine Strategie. Klar, ich selber mit vielleicht Teams, aber ich bin verantwortlich, dass die entsteht. Und das ist echt das, was wir ihnen lernen, durch den ganzen Prozess durch, oder? Der Prozess ist relativ einfach. Zuerst muss ich wissen, wo bin ich heute, also Ist-Analyse, dann muss ich wissen, woher will ich, das ist die Ambition, und dann muss ich eigentlich als Drittes in die Umsetzungsplanung, wenn er in die Umsetzung hineingeht. Das ist eigentlich Strategie. Das ist nicht Magic. Aber in jedem von diesen Schritten gibt es natürlich 100 Unterschritte und gibt es Tools, die man brauchen kann, und gibt es Prozesse, die man verfolgen kann, und gibt es Do's and Don'ts, und mit denen und diesen Leuten muss man es machen, auf das muss man aufpassen. Das ist wichtig, das ist weniger wichtig, und das ist eigentlich das. Das ist eigentlich das, was wir den Leuten lehren. Es geht auch entsprechend lang, oder? Es ist 9 Tage, also es ist nicht, oder am Schluss ist es dann auch wichtig, dass die Leute auch lernen. Das heisst, wir machen sehr viele Übungen da drin. Also wir wollen nicht einfach, wir tun nicht die Leute beschallen und dann wissen sie nicht so recht, was machen, sondern sie üben es eigentlich.
Das wird geil. Oder 9 Tage, kannst du sagen, was das kostet, nur falls jemand zulässt, dass es gerade wisst?
Genau, das ist nicht ganz günstig. Das kostet 9.500 Franken. Also wir haben das so in einem CAS-Umfeld positioniert. Und zumindest Feedback sehen wir so, dass wir das sicher qualitativ problemlos können mithalten.
Perfekt. Du hast Twint damals mitgegründet. Ist ja eine Tochterfirma von der PostFinance ganz am Anfang. Und dann 4 Jahre lang eben als Geschäftsführer, als CEO begleitet. Deine Rollen, die du heute machst, sind die erst im Nachhinein gekommen? Oder hast du das schon während dieser Zeit aufgebaut oder schon in deiner Zeit noch bei der PostFinance, in der Geschäftsleitung? Oder wann hast du angefangen, Verwaltungsratsmandat zu suchen, beraten, vielleicht zu investieren?
Nein, das ist alles hinterher abgefahren. Das ist alles hinterher abgefahren. Ich hatte gar keine Zeit gehabt, so wie PostFinance, wie auch noch viel weniger bei Twint. Das ist so etwas, das aufbauen kann im Parallel dazu. Nein, das habe ich alles hinterher abgemacht und für mich ist eigentlich eher das Verwaltungsratsthema ist schon eher ein bisschen später gekommen. Das ist eigentlich erst so nach einem Jahr, wo ich selbstständig war, habe ich die ersten Mandate angenommen. Das hat sich ein bisschen entwickeln müssen. Wo ist jetzt nicht so, und das ist das, was ich immer wieder höre, ist nicht so, dass man auf so einen Knopfdruck kann sagen, so, ich werde jetzt Verwaltungsrat und dann, dass da 50 Leute kommen und dann sagen, so, komm, hier, ja, ganz viel Mandat, oder? Das ist noch sehr viel Word of Mouth und sehr viel, okay, du machst das, bist interessiert und dann fängt man an zu diskutieren und irgendwann mal hat man das als Mandat. Ja. Nein, das ist echt alles, das ist wie einfach etwas anderes. Für mich ist es eine logische Weiterentwicklung von dem, was ich gemacht habe, aber es sind andere Rollen auch, die habe ich nicht vermischt.
Bist du bei Twint selber beteiligt gewesen oder gar nicht?
Nein, das sind wir nicht gewesen. Nein, das ist alles immer Banken dominiert gewesen.
Schade, hä?
Genau, ja, wäre schön gewesen, ja. Wäre schön gewesen, hat auch irgendwann mal zu Diskussionen geführt, insbesondere dann, wo es dann von PostFinanz, in dem Sinne, wo dann weitere Banken dazukommen wurden, sind. Ja, aber es wäre sicher spannend gewesen, aber nein, hätte nicht sollen sein.
Okay, und ist es bis heute nicht. Ich höre bis heute nur Banken, keine Privatperson, die drin involviert ist.
Ja, ich bin jetzt 4,5 Jahre nicht mehr dabei. Also dann zumal war es auch so gewesen, ob man inzwischen allenfalls irgendein Mitarbeiterprogramm gemacht hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Wenn man nicht, not in my knowledge, aber ich könnte jetzt nicht, könnte es nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht.
Okay. Du hast jetzt am Anfang noch gesagt, was um das Verwaltungsratsmandat gegangen ist. Du machst natürlich auch in der Hoffnung, eben, das ist vor allem gegen Eigenkapital im Normalfall, gegen Aktien. In der Hoffnung, vielleicht gibt es irgendwann einen Exit oder irgendwann kann man einen Teil verkaufen. Hat es da schon gegeben bisher oder ist das alles eben, es ist ja erst 4 Jahre, glaube ich, die längste, wenn du jetzt sagst, ist nach einem Jahr gekommen, hat es da schon so Momente gegeben oder ist das immer noch in der Aufbauphase?
Nein, das ist noch alles in der Aufbauphase, das hat man nicht. Also, ich kann auch nicht sagen, dass mein Plan aufgegangen ist. Es hat sicher Serie, ja, da, eben, wie gesagt, etwa 10 Firmen, und die würde jetzt, ich schaue die natürlich, mache da immer ein Self-Assessment drüber von mir, so ein paar Monate. Ja, und ich würde irgendwie sagen, so 50-70% sehen eigentlich recht vielversprechend aus. Es hat jetzt nicht ein Unicorn drunter, das glaube ich nicht, aber das wäre doch ein bisschen vermessen, das zu erwarten. Aber ja, 50-60% sehen vielversprechend aus, vielleicht so 20%. Ja, ist dann gut, wenn es vielleicht noch ein bisschen even ist, und dann gibt es sicher 1, 2, die vielleicht nicht wo absehbar ist, dass sie nicht gut rauskommen. Aber das ist so, wie es ist.
Okay. Wie wichtig ist eben, du hast jetzt gesagt, Unicorn wäre ja eine Firma, die Milliardenbewertung hat. Wie wichtig ist Geld für dich? Also, du hast bei der PostFinanz geschafft, du hast Twint im Zahlungsverkehr, also hast immer mit Geld zu tun. Aber wie wichtig heute sagst du, lebst eigentlich mit 50% von der Zeit, die du investierst, wirst du sicher bezahlt. Und die anderen 50% sind eigentlich einmal machen, in der Hoffnung, irgendwann kommt etwas rein, mit dem Wissen, wenn es dumm läuft, kommt nie etwas rein. Wie wichtig ist Geld für dich?
Ja, für mich ist Geld einfach ein Mittel zum Zweck. Also Geld per se, natürlich, wie auch die meisten Leute, wenn ein bisschen mehr auf dem Konto ist, freut es mich mehr, als wenn weniger drauf ist. Ich glaube, das ist auch menschlich. Aber ich ziehe jetzt weder eine wahnsinnige Freude noch irgendwie ein Ziel ist, dann möglichst viel auf dem Konto zu haben, sondern ich wollte etwas machen mit dem Geld. Oder? Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eben vor drei, vier Jahren gesagt habe, hey, ich will gerne einen Teil von dem Geld investieren. Oder? Ich habe das Gefühl, wenn dann dort etwas entsteht, dann ist dann die Befriedigung umso grösser. Ich sage, hey, ich habe mit meinem Geld können mithelfen, dass etwas entsteht, dass irgendwie ein Geschäft aufgebaut wird, dass ein Schloss von Arbeitsplätzen entstehen, dass Wertschöpfung generiert wird und so weiter. Oder? Also, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig an Geld. Auf der anderen Seite ist mir natürlich Geld genug wichtig. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, oh nein, ich will gar kein Geld mehr, es ging auch. Das bin ich nicht. Das heisst, ich freue mich durchaus an einem anständigen Lebensstil, dass ich nicht ständig Ende Monat muss schauen, oh, habe ich noch 100 Franken oder 200 Franken, dass ich irgendwie Essen kaufen kann. Das will ich nicht. Oder? Das ist sicher sehr unangenehm, die Leute, die in dieser Situation sind. Aber eben, für mich muss es müssen nicht Millionen auf dem Konto sein. Das sieht mir nicht wahnsinnig viel.
Aber vielleicht, wenn es gut läuft, ist es irgendwann so und dann ist es auch okay.
Absolut, ja, wenn es dann so ist, dann wird es sicher mehr spannend, wenn es dann auch so ist. Was mache ich denn mit dem Geld? Oder? Aber ich sage immer, du sollst das Problem dann lösen, wenn sie kommen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren.
Das ist eine gute Einstellung. Thierry, ich kenne dich über LinkedIn und du postest dort, leider wird nicht immer alles angezeigt, wo du postest, gell? Aber du postest dort immer spannende Sachen, gerade diese Woche kürzlich. Hast du einen Post darüber gemacht, einfach über Bevölkerungsentwicklung auf den verschiedenen Kontinenten quasi verglichen. Also, ich glaube, China und Indien hat man wie einzeln gewählt, weil die natürlich so gross sind. Mega spannende Grafik, also wer das noch nicht gesehen hat, mal auf das LinkedIn-Profil gehen von Thierry und das anschauen und es gehen einem dann schon ein bisschen die Augen auf, man weiss es irgendwie, aber wenn man nachher so die Bevölkerungspyramide sieht, oder es ist ja bei uns schon lange keine Pyramide mehr, dann gehen einem die Augen auf. Wie informierst du dich, wie kommst du einmal auf die Themen, die du postest? Weißt, wie sind ja häufig eben mega spannende Sachen, ganz schon weit oben mal ein bisschen auf das Weltgeschehen runtergeschaut. Wo informierst du dich, dass du auf solche Sachen stossest?
Ja, ich habe verschiedene Quellen. Also sicher, was ich schon seit, und das ist für mich wirklich das Top-Informationsmedium, seit dem Studium, das ist der Economist. Ein Heftli aus England, einmal pro Woche, sind es etwa 100 Seiten. Ist für mich bei weitem das Beste, was irgendwo publiziert wird, über Politik, Wirtschaft, das sind die beiden Hauptfehler, hat aber dann auch noch Wissenschaft und Kultur drin, aber es ist vor allem Politik und Wirtschaft. Wo ich wirklich sagen kann, das ist qualitativ das Beste, sehr aus einer neutralen Sicht, eher aus einer liberalen Sicht, aber trotzdem neutral, und es ist eben nicht einfach etwas, was aus den USA kommt, das ist immer ein bisschen kritisch bei diesen Publikationen, die sind auch sehr US-lastig und das andere ist wirklich weltweit. Also da gibt es Section. Das ist einfach mein Grundinformationsmedium, wo, wenn ich das lese, und dafür bringe ich auch relativ viel Zeit, das sind sicher 2-3 Stunden pro Woche, wo ich mich dem widme, dann weiss ich, was läuft auf der Welt. Oder? Das ist mal sicher gut. Dann, bei uns da zu Bern, die Tageszeitung, das ist das, was auch wieder dazugehört. Das gehört für mich noch so ein Ritual am Morgen. Zeitung aus dem Briefkasten holen, physisch, ja, das ist so, aber das gehört irgendwie dazu. Das ist gut. Und er, durchaus auch, ich brauche ab und zu LinkedIn, so ein bisschen als Inspiration, wobei dort, ist ein anderer Post, den ich mal gemacht habe, Qualität, eher abgenommen in der Summe von allen Sachen, die drauf sind. Aber ja, das ist etwa das. Das ist etwa das, was ich mir informiere.
Ja, du hast einen Post gemacht, wo du eben gesagt hast, LinkedIn, sehe ich selber auch, ich sehe sehr viele Posts oder sehr viele Menschen, die sich im Moment so ein bisschen über die Entwicklung von LinkedIn nerven. Ich selber muss sagen, ich bin eben erst, seit ich den Podcast habe, auf LinkedIn und das ist jetzt 3 Jahre her. Also für mich hat sich in diesen 3 Jahren jetzt nicht massivst viel geändert, aber was ist denn deiner Meinung nach das Problem, das LinkedIn hat? Du hast dort, glaube ich, sogar wie mich der Post richtig im Kopf hat gesagt, vielleicht muss man es selber besser machen und so wie ein Spiel gebracht, als würdest du wollen, eine neue Business-Plattform erstellen. Was ist für dich das Problem von LinkedIn?
Ja, oder was mich der Ursprungsgedanke, oder? Der Ursprungsgedanke vom LinkedIn, zumindest so bin ich gegangen, im Sinne von, dass man da wirklich kann Business-Ideas scheren. Jetzt ist das wahrscheinlich ein bisschen idealistisch, das ist mir schon klar. Aber das ist eigentlich das, was mir spannend dünkt. Oder? Das sind Leute, die ich kenne und alle haben ja irgendetwas zu sagen. Oder? Alle sind ja irgendwo im Thema und sind spannende Leute und könnten eigentlich etwas sagen über das, was sie beschäftigen, über das, was sie arbeiten und so weiter. Nur, wenn ich dann die Posts anschaue, 2/3 sind halt einfach ist halt einfach schon ein bisschen Eigenshow, oder? Ah, ich habe wieder das gemacht und ich habe das Zertifikat und ich habe dort die und die Person getroffen und ich bin dort der Beste, oder? Und das sind einfach alles Posts, die natürlich logisch, ich weiss, es ist Social Media getrieben und. Ich meine, so funktioniert Facebook, so funktioniert Instagram und so funktioniert jetzt eben auch LinkedIn. Aber das sind letztlich Informationen, die mir jetzt als Leser jetzt nicht wahnsinnig interessieren. Oder mir ist es recht egal, wer jetzt an welcher Konferenz war. Viel interessanter wäre es für mich zu sagen, hey, was habe ich gelernt an dieser Konferenz? Oder ist jetzt irgendeine neue Information gekommen, die für mich interessant ist, was mich andere interessieren? Und ich glaube, es gibt einfach, vielleicht gibt es nicht einmal weniger von diesen Beiträgen, nur das, und das ist das, was mich stört, und da mit vielen Leuten darüber reden. Ich habe es nicht in meiner Hand zu sagen, was mir angezeigt wird. Oder? Das ist ja das Problem von diesen ganzen Algorithmen. Das eben dort halt, und dort habe ich das Gefühl, wird mir mehr Content reingespielt, eben das, was ich vorhin gesagt habe, so wie das selbstverweigernde und weniger inhaltlich. Und das wäre etwas für mich, wegen dem, also, das ist jetzt mehr als Witz gemeint, ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine Ambition als LinkedIn, oder nicht unbedingt, sondern ich habe keine Ambition als LinkedIn 2 aufzubauen. Aber nein, oder was mir sehr würde helfen, wenn ich den Algorithmus selber könnte bestimmen könnte, oder wäre ich sogar bereit, etwas dafür zu zahlen, aber das ist ja wie, das ist wie nicht vorgesehen. Oder? Das ist das, was mich nervt. Oder?
Hat sich das, also ich habe das Gefühl, das hat sich seit TikTok so erfolgreich ist, auf allen Plattformen verschärft. Und so wie ich TikTok verstehe, hast du dort wirklich, du kannst zwar den Leuten folgen, aber du kannst ja ohne einen Follower absolut viral gehen, weil einfach der Algorithmus so aufgestellt ist, dass du wirklich stufenweise quasi, es wird interagiert und du wirst ausgespielt. Und das habe ich das Gefühl auf allen Plattformen durch, ob jetzt das Instagram ist, ob das LinkedIn ist, TikTok kann ich, nutze ich selber nicht, dass einfach immer mehr Sachen angezeigt werden von Leuten, die du gar nicht kennst, von Leuten, die du gar nicht folgst, aber weil halt ihre Post irgendwie in ihrer Audience funktioniert hat und interagiert hat und nachher wird mehr angezeigt. Hast du auch das Gefühl, dass das so irgendwie so ein bisschen das ist, was sich geändert hat am Algorithmus?
Ja, das hat massiv zugenommen. Das hat massiv zugenommen, das habe ich vor 3-4 Jahren habe ich eigentlich nur Posts gesehen von Leuten, die ich selber kenne, wo ich weiss, also das ist irgendeine Verbindung und so weiter. Und dann kann ich das immer noch gut oder schlecht finden, aber zumindest habe ich Bezug zu dieser Person, oder? Und heute sehe ich immer mehr eben genau so Massenposts, oder? Wo irgendwo Leute sind, wo man schon sieht, die haben schon 5'000 Likes bekommen, oder? Was inzwischen angefangen hat, ist recht gut, es gibt ein bisschen Entlastung. Und all zusammen die, wenn ich solche Posts sehe, dann irgendeine Leute, man kann auch sagen, man soll nicht mehr anzeigen von diesen Personen, die da so massenweise gekommen sind. Das funktioniert relativ gut, also sie hat sich ein bisschen abgenommen bei mir. Aber das ist eigentlich nicht die Idee von der ganzen Sache, dass ich da das muss machen, aber das, genau. Aber ja, ich teile deine Meinung absolut.
Aber jetzt hat man doch so das FOMO, oder nicht? Hast du das nicht auch bei den Informationen, dass irgendwie Fear of Missing Out Angst hast? Ja, aber wenn ich jetzt den ausschalte, vielleicht postet er mal etwas, was mich mega würde interessieren und nachher wird es mir nicht angezeigt, weil ich es jetzt ausgeschaltet habe. Hast du das nie?
Nein. Also das Risiko gar nicht. Das Risiko ist nicht wahnsinnig. Oder? Wenn es wirklich etwas Interessantes ist, was er bleibend ist, dann erfahre ich es auch schon. Also, nein, das ist... Das, mit dem kann ich leben.
Gut. Du hast zuerst Karriere gemacht im Corporate, bei der PostFinance. Wie viele Jahre hast du gearbeitet? Vor Twint?
Ja, etwas über 10, 11 Jahre. 11 Jahre.
Nachher hast du ein Corporate Startup gegründet, wo du 4 Jahre als Geschäftsführer geführt hast mit Twint. Und jetzt bist du seit gut 5 Jahren in der anderen Rolle. Und ich glaube, das wird ja eigentlich dir als Selbstständigkeit zusammengefasst. Du hast zwar verschiedene Verwaltungsratsmandate, aber so dies wirklich dein eigenes Ding machst seit 5 Jahren. Wie hat sich dein Leben verändert durch das, dass du nicht mehr einfach Geschäftsführer bist von einem Startup zwar, aber wo der nicht gehört, sondern wo du dann ja gleich irgendwie mit der PostFinance musst abstimmen, dass du nicht mehr in einer Corporate-Welt bist. Wie ist dein Leben heute im Vergleich?
Ja, es ist anders, auf der anderen Seite trotzdem gleich. Oder? Das ist, was anders ist, was ich stark merke, oder, ich habe keine operative Verantwortung mehr. Oder? Und das merke ich insbesondere. Natürlich bin ich verantwortlich für meine eigene GmbH, aber das ist etwas anderes. Also, ich bin nicht mehr operativ verantwortlich für ganz viele andere Leute, oder respektive was passiert in der Inhalt. Oder? Das ist insbesondere in den Ferien ist das sehr, sehr entspannend. Es ist... Es gibt insbesondere zur Twin-Zeit, zur Postfinanzzeit weniger, dort haben wir mehr können organisieren. Aber insbesondere zur Twin-Zeit hat es eigentlich nie einen Tag gegeben. Es hat eigentlich nie einen Tag gegeben pro Jahr, wo ich nichts für Twin gemacht habe. Auch wenn ich in der Ferien war. Irgendetwas war immer. Obwohl die Leute natürlich sehr viel selber gemacht haben, aber irgendwo, und das ist ja dann meistens so, wenn man Geschäftsführer ist, es kommt dann zu einem, wenn es wirklich heiß ist, oder? ja, mit dem kann ich umgehen, das ist nicht das Problem, aber das ist sicher, es ist viel planbarer geworden. Aber es gibt insbesondere Ferienzeit, wenn ich heute eine Woche neu hergehe, dann weiss ich auch, also, dann bin ich halt im Extrem eine Woche wirklich nicht erreichbar, und das ist okay, da passiert nichts, ich weiss, da passiert nichts, oder? Das ist sicher das, was rein emotional am meisten geändert hat. Was auch der Unterschied ist, ist schon, oder? Ich bin heute sehr viel, also am Schluss bin ich heute wirklich für mich selber verantwortlich. Ich muss am Schluss jeden Monat muss man Rechnungen schreiben und irgendjemand muss die zahlen. Oder? Also man ist irgendwie wie, jeden Monat ist, weil das tun wir sehr gut, jeden Monat ist mein Arzt wie auf Bewährung, oder? Weil, wenn dann die Leistung mal nicht mehr kommt oder wenn dann der Kunde nicht zufrieden ist, ich meine, dann kommt er relativ schnell und sagt, oh, es war gut jetzt, wir müssen jetzt nicht mehr miteinander arbeiten. Oder? Das ist natürlich in einem Corporate-Umfeld, ist der Schritt geht dann doch viel länger, oder? Wenn das nicht mehr funktioniert. Ja. Das ist sicher das. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel mehr Freiheiten. Oder? Sehr viel mehr Freiheiten. Ich kann sagen, mit wem ich zusammenarbeiten will. Ich erachte das als ein grosses Privileg. Auch wenn ich ein Mandat jetzt vorher ist etwas anderes, da bindet man sich auch ein bisschen länger, aber wenn ich jetzt ein Beratungsmandat nehme, ja, im schlimmsten Fall habe ich jetzt also ein Mandat, wo mir vielleicht nicht so wahnsinnig Spass macht, aber das ist nicht so mal fertig, oder? Die gehen über Jahre hinweg. Und von dem her kann ich mir dort wirklich das Portfolio zusammenstellen von Sachen, die mich interessieren. Ich habe auch mal, vor zwei Wochen, klar, das kann ich auch als Corporate, habe ich dann nicht gemacht, habe ich auch mal gesagt, so, komm, jetzt nehme ich mal einen Tag frei und gehe mal wandern und habe keine Art gegenüber irgendjemandem ein schlechtes Gewissen. Das ist einfach okay. Oder? Das sind die kleinen Sachen, aber das ist doch das, was auch geändert hat.
Das sind die kleinen Sachen, die es für mich ausmachen, dass ich sage, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Warum bist du damals nach 4 Jahren bei Twint gegangen? Die Erfolgsgeschichte ist ja da. Also, weißt du, es haben ja ein brutales Wachstum gehabt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir etwa 1 Million User schon gehabt, wo du dann raus bist. Also irgendwie, du hast ja alles vorgeschafft. Warum hast du nicht gesagt, und jetzt hole ich mir auch noch die 5 Millionen ab, die vor kürzlichem erreicht worden sind?
Ja, für mich hat es verschiedene Themen gehabt. Sicher, das Wichtigste war, oder, man ist so in einen Bereich hineingekommen, wo die Innovation nicht mehr so wichtig war, auch nicht mehr so einfach war. Oder? Und das war nicht schon so, gewesen, in den ersten 2-3 Jahren haben wir maximal vorwärts machen. Oder? Da haben wir Strukturen gehabt, wo wir haben gesagt, es läuft. Und es war schon noch logisch, wir haben einen Verwaltungsrat gehabt, der hat einen Job gemacht, aber der ist okay, gut, ja, dann können wir vorwärts machen, machen weiter. Oder? Und dann haben wir natürlich verschiedene Banken gehabt, was auch ihres guten Rechts war, aber sie haben natürlich auch Mitsprache verlangt und das ist alles dort doch ein bisschen langsamer geworden, im Innovationsumfeld, hat viel mehr Abstimmungen gebraucht, haben auch mehr Prozesse gehabt. Das ist sicher jetzt etwas, was jetzt mir ein bisschen weniger liegt, die Themen. Und zweite, und das ist schon so, das habe ich am Anfang, also unterschätzt, man denkt gar nicht dran, aber es war der Wechsel vom Aufbau von einem Produkt zum Betrieb des Produkts. Oder? Jetzt mal zwar durchaus Twint, oder? Ist heute natürlich logisch, immer noch bei ganz vielen Leuten sehr innovativ und alles. Wenn man aber die Funktionen schaut, oder, haben wir dann doch, der Grossteil der Funktionen war eigentlich im 2018 entwickelt. Oder? Und wir haben, und da bin ich nicht der Einzige, ich habe lieber Sachen aufgebaut, als dass ich Sachen betreibe. Genau, das ist auch die Hauptgründe gewesen, wo ich dann mal gesagt habe, so ist jetzt gut. Und auch, wenn es mir noch dazukommt, und das ist auch kein Zufall, immer so nach 4-5 Jahren, obwohl ich natürlich immer etwas anderes gemacht habe, wir sind doch im gleichen Kuchen drin, wir sind mit den gleichen Leuten unterwegs und so weiter, was sehr cool ist. Aber ich merke dann auch, dann kribbelt es dann auch ein bisschen. Und ist alles ein bisschen zusammengekommen.
Hast du damals den Plan, so wie du jetzt dein Leben führst, schon aufgestellt und gesagt, wenn ich bei Twint gehe, dann will ich nachher das machen, was du jetzt heute machst, wo wir jetzt darüber geredet haben? Oder hast du gesagt, nein, ich gehe jetzt einfach mal und schaue, was die Zukunft bringt? Oder hast du gedacht, du suchst dir ein neues Startup, ein eigenes Startup, das du aufbauen willst? Oder weißt du, was sind deine Gedanken vielleicht noch in dem Prozess vom Kunden? Es gehört ja, ich weiss nicht, wie gross jetzt der Leidensdruck war, aber entweder der Kunde will ich sagen, es geht einfach wirklich nicht mehr. Oder ich habe vielleicht etwas Besseres vor mir und denke, ich könnte jetzt weil ich jetzt das Bessere will. Wie war es bei dir gewesen?
Also sicher so gewesen, ja, zuerst eben aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe, es ist zuerst der Gedanke ich da gewesen, also gut, so, ich will etwas anderes machen. Noch nicht genau gewusst, was. Das war der erste Ding gewesen. Weil sie dann das Glück hatte, hat er ja das dann relativ zeitig gesagt, weil mir ist noch wichtig gewesen, ja, dass sie, ja, am Schluss ist das natürlich immer ja ein Zeichen, wenn der Geschäftsführer geht, bei einem jungen Unternehmen. Und mir ist auch wichtig gewesen, dass wir einen Zeitpunkt genommen haben, wo die Firma genug stabil war, dass sie das, ja, überlebt hat sie sowieso, aber das ist ohne Schaden, dass sie das eigentlich können weiterziehen, oder? Und habe natürlich auch gesagt, nein, logisch, bin auch gefragt worden, sage, hey, aber bleib noch so lange, bis wir jemanden haben. Dann habe ich gesagt, kein Problem. Also, da hilft ja auch noch. Das ist dann auch mehrere Monate gegangen. Das hat mir natürlich dann genug Zeit gegeben, für mich selber zu überlegen, sie war. Und dort habe ich eigentlich zuerst alles so wie nach dem Ausschlussverfahren. Für mich war sehr schnell klar gewesen, ich wollte nicht mehr zurück in ein Corporate. Ich habe gesagt, das geht irgendwie nicht mehr.
Nach dieser Startup-Erfahrung hast du gewusst, Corporate geht nicht mehr.
Genau, das geht nicht mehr. Oder? Das habe ich gespürt und habe ich für mich relativ schnell ausgeschlossen. Für mich war auch nicht das Thema, dann etwas Neues wieder anzufangen. A, habe ich jetzt keine gute Idee gehabt. Und B, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch recht ausgebrannt gewesen. Ich habe nicht wieder mit. Natürlich bin ich selber in Selbstständigkeit, das ist nur mit dem anderen, aber dann bin ich für mich selber noch verantwortlich gewesen. Und nicht nur für, habe nicht nur den Druck gehabt, für ganz viele andere Leute auch noch verantwortlich zu sein. Und dann habe ich dann gemerkt, ja, ich werde ganz viele verschiedene Sachen machen. Und er hat das für mich wie natürlicher gegeben. Er hat gesagt, hey, komm, jetzt bist du Corporate gewesen, dann bist du Startup gewesen, jetzt machst du eigentlich den nächsten. Für mich war es wie ein logischer Schritt gewesen, um zu sagen, hey, jetzt mach ich mich selbstständig. Und dann, als der Entscheid mal gefällt ist, dann habe ich dann angefangen, die einzelnen Portfolios zusammenzustellen. Aber das war der Hauptentscheid gewesen, hey, selbstständig machen. Okay, was heisst das? Und dann durch überlegen, also, was mache ich denn mit meiner Zeit? Was kann ich denn überhaupt und wem kann ich was anbieten? Und dann ist das echt so mit der Zeit entstanden.
Und jetzt hast du eben gesagt, mittlerweile irgendwann sind Verwaltungsratsmandate dazugekommen, wo du heute einige davon hast. Du hast aber gesagt, es ist nicht so, dass du sagst, hey, ich bin jetzt Verwaltungsrat und das kommt gerade alles, sondern man muss sich da beweisen und einmal starten. Wie bist du an dein erstes Verwaltungsratsmandat angekommen? Und hast du aktiv gesucht? Oder sind es gleich Anfragen gewesen von aussen? Oder wie bist du an das hergegangen jetzt mit dem Wissen? Verwaltungsrat würde mir noch Spass machen. Was machst du denn?
Ja, nein, es ist, also, das wird auch immer wieder gefragt, wie man Verwaltungsrat. Und dann muss ich sagen, hey, die Themen, die kommen immer auf dich zu. Oder? Das war mir so gewesen. Oder? Meine ersten zwei, ich habe gar nicht mehr, ja, es waren eigentlich zwei Anfragen gewesen, mehr oder weniger parallel, wo ich dann auch beide innerhalb von zwei Monaten angenommen habe. Es war so, beim einen habe ich den Gründer schon kennt, also aus der Twin-Zeit nicht wahnsinnig gut, aber wir es kennt. Und er hat mich einfach mal nach einem Jahr hat er mich angefragt und hat gesagt, oh, jetzt habe ich ein Jahr gewartet, also ist eine Firma, die immer relativ eng mit Twin zusammenarbeitet. Ich dachte, oh, ich will jetzt nicht direkt fragen, nachdem du raus bist, aber nach einem Jahr hat er mich angefragt und gesagt, oh, wäre das etwas, sie suchen jemanden. Und dann haben wir miteinander geschwätzt und dann haben wir gesagt, mal ist gut, es hat menschlich sehr gut gepasst und dann haben wir das gemacht. Und das andere ist, dort hat es Gründer gegeben, die wollten aussteigen. Und die haben dann in ihrem Netzwerk gefragt, ob sie jemanden kennen. Und dort ist dann jemand aus dem Netzwerk auf mich zugekommen und gesagt, oh, dort und dort will jemand aussteigen, wäre das nicht etwas für dich. Das war indirekt. Und dann, in dem Sinne haben dort nicht die bestehenden Leute gefragt, sondern haben mehr so den Kontakt. Aber ist alles halt irgendwie auf Anfragen hin gewesen, oder? Es gibt ja eigentlich so das Thema Stellenvermittlung, Verwaltungsrat, oder? Da gibt es eigentlich fast nichts, oder? Es gibt zwar etwas, aber ich weiß nicht, wie gut das die Plattformen funktionieren.
Wäre es auch noch ein Businessmodell.
Genau, fantastisch.
Thierry, abschliessend, merci vielmals für deine Zeit schon mal, aber hast du vielleicht noch so deine drei Tipps aus deinem Leben, es muss jetzt nicht nur für Unternehmer sein, sondern einfach so ganz allgemein. Was sind so die drei Tipps, die du jedem, der vielleicht zulässt, würdest mit auf den Weg geben, die du in deinem Leben mitgenommen hast, die dein Leben verändert haben? Was würdest du allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Oh, das ist noch die drei Sachen, genau. Das erste ist, Und ich glaube, das habe ich auch immer gemacht, wenn man an einer Position ist, ja, wo die eine Entscheidung treffen, wo ich ändere, ein bisschen das Risiko gehe, vielleicht ein bisschen zu unsicheren, aber wo eigentlich noch spannend wäre. Und ich habe mir ein paar von diesen Situationen. Ja, das ist ja das Thema Veränderung, oder? Bin ich bereit, mich zu verändern? Muss ich sagen, ja, eigentlich, immer dann für mich ist es gut rausgekommen, wenn ich gesagt habe, ich verändere mich. Und manchmal auch eine Situation gehabt, und ich gesagt, ja, jetzt wollte ich vielleicht noch nicht und so weiter. Und am Schluss muss ich dann sagen, eigentlich hätte ich es so machen. Also, das wäre sicher eins. Das wäre so der erste Tipp, wo man muss sagen, hey, nehmt Veränderungen an und sucht Veränderungen, oder? Weil es bringt einem eigentlich weiter. Was ich sicher jedem würde raten, ich weiss, dass es nicht für alle möglich ist, aber, das ist mir wichtig, möglichst schnell unabhängig zu werden, auch finanziell unabhängig zu werden vom Job. Im Sinn von, dass ich nicht einfach irgendwo noch immer muss bleiben hocken, nur des Geldes wegen, wo ich einfach nicht anders kann, wo ich mich so eingerichtet habe, dass ich jeden Franken brauche. Ich muss doch, das ist nicht bei allen Leuten möglich, aber das hat mir sehr viel auch Gelassenheit gegeben. Das heisst logischerweise nicht, dass man immer, wenn es ein bisschen Streit gibt, dass man gehen muss. Das ist nicht das Thema, aber im Wissen darum, zum Wissen, dass ich selber mich entscheiden kann, dass ich das machen kann, hat mir sehr viel gebracht. Und das Dritte würde ich schon sagen, weil auch die Zeit ist das, was letztlich das ist, was man nicht mehr aufholen kann. Also einfach, machen die Sachen, die Spass machen, die Freude machen und eben nicht unbedingt das, was vielleicht am meisten Geld gibt. Weil Geld ist das eine, aber die Zeit ist das andere. Und ich glaube, das Leben ist kurz, für irgendwelche Sachen zu machen, die keine Freude
haben. Kann ich definitiv nur unterschreiben. Kurze Nachfrage zum Zweiten. Eben, du hast gesagt, natürlich, das kann sich nicht jeder erlauben oder das funktioniert nicht bei jedem, aber um die finanzielle Unabhängigkeit zu haben, dass eben kannst du sagen, hey, wenn mir der Job nicht mehr Spass macht, ich gehe jetzt. Was hat da für dich geheissen? Also weißt du, von welchem Betrag reden wir da? Hast du da gesagt, du musst so viel Vermögen haben, dass du durch passive Einnahmen mehr verdienst durch deinen Job? Oder hast du einfach gesagt, ich brauche Betrag X, dass ich weiss, wenn ich könnte ich ein Jahr lang arbeitslos sein und ich würde es überleben? Oder weißt du, was heisst konkret?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Es ist nicht das Erste. Das wäre sehr. Also, es ist immer schön und gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist gar nicht unbedingt mein Ziel, dass ich jetzt nur von passivem Einkommen kann leben, wo ich arbeite eigentlich gerne. Also das stört mich eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch, also, ich sehe die Leute, das ist, es gibt eine ganze Bewegung, die dort hineingeht. Nein, für mich ist es eher darum gegangen, dass ich so ein bisschen, ein Jahr ist nicht schlecht, oder? Ein halbes Jahr, dass man kann sagen, im schlimmsten Fall kommt jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr ist sicher besser, kommt ein Jahr kein Geld rein. Und dann ist nicht, dann ist es noch okay, oder? Logischerweise, oder ist das, was wir vorhin angetönt haben, oder? Je sparsamer dein Lebensstil natürlich ist, desto weniger Geld braucht das, oder? Und eben, wir sind zum Beispiel, wir haben das Glück, ein eigenes Haus zu haben, was natürlich in den letzten 10 Jahren finanziell hochgradig interessant war. Wir haben zum Beispiel auch kein Auto, das auch ein wahnsinniger Kostenposten ist, den wir nicht haben, oder? Und haben jetzt auch nicht extravagante Hobbys. Also, es ist nicht, wir brauchen nicht allzu viel, und das hilft natürlich auch.
Ja. Aber so, einfach, man muss mal wissen, was braucht man eigentlich, vielleicht im Monat und das aufs Jahr ausrechnen. Und wenn man den Betrag irgendwo auf der Seite hat, man kann ja sagen, sogenannte Fuck You Money, dann kann ich sagen, okay, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich einfach gehen und kann mir etwas Neues suchen, ohne Druck. Und muss nicht da hocken bleiben, weil ich einfach jeden Rappen immer gebraucht habe. Das war so dein Ziel gewesen.
Genau. Das war wirklich das Ziel gewesen. Ich sehe nur Leute, die sagen, und da erstaune ich manchmal schon ein bisschen, die schon lange sind und auch in recht guten Positionen, sagen, aber ich kann mir nicht 18 Monate leisten, ohne das Geld reinkommen. Aber dann habe ich einfach das Gefühl, dann habe ich irgendetwas nicht richtig gemacht in der Finanzplanung. Aber das sage ich dann aber nicht, das denke ich nur.
Ja, ich habe am Anfang das Interview beim Finanzfabio angesprochen und das ist etwas, was er auch immer sagt. Man hat immer das Gefühl, wenn jemand gut verdient, dann ist er vermögend und das sagt er immer, ist überhaupt nicht so.
Ja, das ist nicht immer so. Das ist nicht immer so, ja.
Hey Thierry, merci viel mal für deine Zeit. Hat mega Spass gemacht. Es war mega lehrreich gewesen. Wir haben, glaube ich, alle möglichen verschiedenen Punkte angesprochen. Danke, bist du dabei gewesen und dir noch ganz, ganz einen schönen Tag.
Merci Nico, dir auch. Merci Bruno.
Mach's gut. Ciao, ciao.